Wir befassen uns heute mit dem Thema ganzheitliche Hautgesundheit und zwar mit niemandem geringeren als Dr. Hanka Lantsch. Hanka ist Chefärztin für Dermatologie und Allergologie. Das ist sehr schwer für mich auszusprechen. In der Asklepios Nordsee Klinik in Sylt. Sie verbindet dann diese Hautgesundheit zusammen mit Naturheilverfahren und hat ganz neu rausgebracht ein Buch, das heißt Fühl dich wie neu geboren mit Professor Dr. Ingo Frohböse, der wahrscheinlich auch mehreren von euch ein Begriff sein wird. Wir haben uns heute mit verschiedenen Themen der Hautgesundheit auseinandergesetzt, mit dem Thema trockene Haut, mit dem Thema Vitamin D, mit dem Thema Sonnenstrahlen und mit dem Thema Sonnencreme, wie häufiges Duschen gesund ist, was wir gegen vorzeitige Hautalterung machen können. Wir haben uns aber tatsächlich auch auf die verschiedenen Jahreszeiten konzentriert. Wie kann ich beispielsweise mit Kälte und Hitze umgehen? Wie kann ich mit Detox gegen dann auch Hautprobleme anarbeiten? Was hat es mit Brottrunk, also einem besonderen Ferment, auf sich? Wir haben uns aber natürlich auch mit naturheilkundlichen Verfahren, Waldbaden und auch übergeordneten ganzheitlichen Gesundheitsthemen wie Affirmationen auseinandergesetzt. All dies und viel, viel mehr mit einer unglaublich sympathischen und, wenn ihr das bei YouTube guckt, auch sehr, sehr viel lachenden und grinsenden Personen auseinandergesetzt. Hat total Spaß gemacht und wird euch bestimmt auch Spaß machen. Deswegen viel Spaß mit Hanka. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega 3 Arctis. Entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. So, Hanka, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Dominik, vielen Dank.
Ich würde gleich anfangen mit einer Frage zu deinem Arbeitsumfeld auf Sylt. Und zwar nutzt du ja das Sylter Reizklima gezielt therapeutisch. Kannst du mir erklären, welche besonderen gesundheitlichen Vorteile so dieses Nordseeklima für die Haut und für die allgemeine Gesundheit haben?
Ja, sehr gerne. Eines meiner Lieblingsthemen, die Nordseeluft, gerade die hier auf der Insel Sylt herrscht, die ist besonders allergenarm. Wir haben meistens Westwind, das heißt, der Wind kommt vom Meer aus dem Westen und somit streift er keine Industrieanlagen, streift er keine Bäume etc. Und wenn man da am Flutsaum entlang spaziert, dann atmet man wirklich die ganz allergenarme Luft ein. Und das ist natürlich ganz besonders toll für Patienten, die an Allergien leiden. leiden, aber die auch an Neurodermitis leiden und so weiter, vielleicht auch noch ein Asthma haben. Und allen anderen tut es natürlich auch gut und man merkt, wie alles so gereinigt wird, gerade wenn man den Winter viele Erkältungskrankheiten hatte oder so, die Nasennebenhöhlen vielleicht auch noch ein bisschen mit erkrankt waren, dann wird man merken, wie gut das einfach tut. Und dann zusätzlich noch die Brandungsaerosole, also wo das Meer eben durch die Wellen aufschlägt, da entstehen ganz feine Aerosole, so nennt man das, also Salzkügelchen mit etwas Wasser. Und auch die, wenn die sich auf der Haut ablagern, ist es ein ganz toller Mehrwert für die Haut. Und dann nutzen wir natürlich auch noch die UV-Therapie, also das Sonnenlicht. Wir haben sogar in der Klinik eine eigene Therapiedüne, eine Heliotherapiedüne. Und da können dann unsere Patienten, nachdem sie ein Bad in der Nordsee genossen haben, auf die Therapiedüne gehen. Oder in den Wintermonaten ist es natürlich nicht ganz so einfach machbar. Dann haben wir auch Meerwasserbäder und Meerwasserduschen, wo das Nordseewasser dann auch hingebracht wird, aber erwärmt wird und so von Steinchen und Hölzchen und Fischchen und so weiter gereinigt wird. Und und dann haben wir eine UV-Abteilung und da werden dann die Patienten eben mit dem Sonnenlicht, das dann künstlich hergestellt wird, aber das dann natürlich für die speziellen Hauterkrankungen direkt eingestellt werden kann, können die dann auch diese Elemente nutzen. Aber am schönsten ist es natürlich, wenn direkt das Klima, das Reizklima genutzt werden kann und es hat auch nochmal so einen trainingstherapeutischen Effekt. Alles, was eben reizend ist, was anstrengend ist, trainiert den Körper und ist auch gut für die Abhärtung, gerade auch die etwas kühleren Temperaturen, Kneipptreten am Meer, am Flutsaum, ist auch nochmal gut geeignet. Und alle, die schon mal hier waren oder auch auf den Nachbarinseln waren, die kennen das und wissen, wie sehr man davon profitieren kann.
Oh, das klingt schon richtig gut. Da hätte ich schon richtig Lust, euch mal in Sylt besuchen zu gehen, auch wenn ich da keine Probleme habe. Bin aber selbst Allergiker und kann es zumindest bestätigen, wenn man so Richtung Ostsee fährt. Das ist jetzt bei uns tatsächlich auch für unsere Kinder von der Distanz näher gelegen mit kleinen Kindern. Kann jede Stunde extra fahren, ziemlich anstrengend werden. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass so diese Gräser- und Pollenbelastung da deutlich geringer war. Also ich zumindest bei meinem Heuschnupfensymptom da deutlich bessere Erfolge hatte, als einfach nur dann vor Ort hier zu bleiben und mit gängigen Antihistaminika zu arbeiten. Man hört ja so schon förmlich raus, also in den ersten Minuten schon, wo du erzählst, dass du da mit Leib und Seele bei der Sache bist und vor allen Dingen auch, dass du da Naturheilkunde mit Dermatologie verbindest. Das ist ja nicht unbedingt eine klassische Methode, zumindest so wie ich das kenne, und es gibt ja häufig dann auch die Trennung und ja auch die Konflikte zwischen Naturheilkunde und reiner evidenzbasierter Wissenschaft, obwohl ich der Meinung bin, dass ich das eine mit dem anderen jetzt auch paaren kann und nicht ausschließen muss. Gibt es denn dafür Beispiele in der Praxis, wie du diesen ganzheitlichen Ansatz besonders verbinden kannst?
Ja, genau. Also ich sehe das wie du, dass man eben die Schulmedizin mit der Naturheilkunde kombiniert und das nutzen wir eben auch bei unseren Patienten. Wichtig ist eben, den Patienten auch ganzheitlich zu sehen und auch nochmal zu gucken, wo könnten die Hautprobleme nochmal herkommen. Und da nutzen wir eben diese klimatherapeutischen Elemente ganz besonders, also eine eigene Therapiedüne. Wahrscheinlich sind wir weltweit die einzige Hautklinik, die sowas anbieten kann und haben dann natürlich auch noch, wie zum Beispiel Schwarztee-Umschläge, das eignet sich auch hervorragend bei der Neurodermitis oder auch bei anderen Ekzemerkrankungen, kann man im Gesicht machen, an den Händen, letztlich am ganzen Körper, das sind so ganz schöne Elemente oder mit Gerbstoffen arbeiten wir auch sehr gerne. Und das ist jetzt nur mal ein kleiner Teil der Beispiele, wie man das eben kombinieren kann und eben das als Ergänzung zu den schulmedizinischen Elementen, von denen ich natürlich komme aus der klassischen Schulmedizin. Das ist auch sehr wichtig und die Pharmaindustrie, die Forschung geht da auch immer weiter und das gehen wir natürlich auch mit. Aber alles, was man natürlich auch anderweitig abdecken kann, versuche ich dann zu integrieren. Und bei vielen Hauterkrankungen ist ja auch der Juckreiz ein großes Thema. Und da versuchen wir eben auch Entspannungsverfahren anzubieten, Meditation, sodass man aus diesem Juckreiz-Kratz-Zirkel ein bisschen rauskommen kann. Stress ist auch ein häufiger Trigger für verschiedene Hauterkrankungen. Und auch da bieten wir dann verschiedene Kurse an, sowohl in der Akutklinik, aber auch in der Rehabilitation, wo dann nochmal mit einem anderen Schwerpunkt wo ein anderer Schwerpunkt nochmal drauf gelegt wird.
Gerade diesen letzten Punkt, den würde ich gerne aufnehmen, weil bei uns im Coaching ist Stress immer ein riesiges Thema, weil wir halt wissen, was Stress mit Schmerzen macht, was Stress für ein Verstärker ist. Also natürlich zu viel Stress. Ich finde immer, Stress wird immer so automatisch negativ geframed und de facto brauchen wir auch Stress. Krafttraining wäre ja auch Stress beispielsweise für den Körper und in einem gesunden Maße, aber das ist ja positiv. Also ich sag mal, zu viel Stress, wir wissen, was das mit jemandem machen kann oder zumindest die Interpretation als Stress. Dass das was mit der Haut macht, da habe ich jetzt tatsächlich nur über die Gut-Brain-Axis so einen Bezug, den ich da herstellen könnte. Also wir sehen da nahezu 1:1 Korrelation von Leuten, die sagen, sie haben Verdauungsprobleme, haben Probleme mit dem Darm. Also ich sag mal, wenn das jetzt keine Autoimmunerkrankung ist, sondern so dieses, ist gar nicht despektierlich gemeint, aber klassischerweise als Reizdarm identifiziertes Syndrom. Mhm. Dass wir da sehen, dass da sehr, sehr viel Stress ist und dass die Leute dann unter anderem auch von einer schlechten Haut, von einem schlechten Hautbild erzählen, also im Wesentlichen Akne oder eine fettige Haut. Hast du da Erfahrung mit, wo du sagen kannst, bestimmte Hauterkrankungen zeigen sich dann ganz besonders, wenn der Patient oder die Patientin besonders gestresst ist?
Ja, also gerade viele chronisch entzündliche Hauterkrankungen, wie eben die Neurodermitis, das atopische Ekzem oder auch die Psoriasis, die Schuppenflechte, aber auch Akne, Rosacea, das sind eben Beispiele für Hauterkrankungen, die sich durch Stress, durch negative Ereignisse verschlechtern können. Ich will das immer nicht so ganz in die psychische Ecke drängen, weil das wäre auch nicht richtig. Aber ich versuche meinen Patienten immer zu erklären, jeder hat ein verwundbares Organ an seinem Körper. Und beim einen, wie du sagst, ist es eben der Darm, das äußert oder kann sich dann als Reizdarm äußern. Manche nehmen irgendwie 20 Kilo zu, wenn sie viel Stress haben. Andere nehmen 10 Kilo ab, weil sie kein Bissen mehr runterkriegen und Magenprobleme bekommen. Und bei Patienten, wo die Haut eben veranlagungsmäßig einfach eine dieser Erkrankungen hervorruft, da kann sich der Stress da äußern oder kann sich die Haut durch den Stress eben verschlechtern. Und das nutzen wir auch. Wir haben in der Rehabilitation ein ganz besonderes Konzept, und zwar eine verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation. Und normalerweise sind Patienten 21 Tage, also 3 Wochen zur Rehabilitation, und dort sind sie im Vorfeld schon 28 Tage, also 4 Wochen. Das wird von der Deutschen Rentenversicherung ist es ein Programm, und wir sind, und da bin ich auch stolz drauf, die erste und auch meines Wissens die einzige Klinik in ganz Deutschland, die das anbieten. Und da haben wir Unterstützung von unserem Psychologen in der Klinik und auch von dem psychologischen Psychotherapeuten. Und da gibt es so eine richtige Kleingruppe und unsere Patienten können dann dieses Programm durchlaufen. Und das ist wirklich besonders, dass sie dann, die haben auch nochmal ein extra Sportprogramm, wo dann auch Krafttraining etc. mit angeboten wird. Und dass man eben nicht nur auf die Haut und nicht nur auf den Stress sich bezieht, sondern auch auf alles, was darum geschieht. Und das ist wirklich ganz besonders und die Patienten profitieren da sehr davon. Und es ist natürlich auch schön für uns Ärzte zu sehen, wie zufrieden und wie häufig gebessert oder meistens gebessert unsere Patienten dann nach Absolvierung dieses Programms und nach Absolvierung dieser Rehabilitation dann nach den 4 Wochen entlassen werden.
Okay. Wir können aber ja mit Sicherheit auch, wenn wir keine Hauterkrankung haben, unsere Haut schon präventiv pflegen, ein bisschen was für unsere Haut tun. Und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber wahrscheinlich haben wir ganz viele Möglichkeiten, das auch in unseren Alltag einzubauen. So ein Klassiker, dem ich jetzt immer wieder entgegne, gerade im Winter, wo ich dann auch ab und zu mal gefragt werde, auch wenn das wirklich nicht mein Fachgebiet ist, kann man irgendwas gegen trockene Haut tun im Winter?
Ja, also eincremen. Ne? Die Haut ist einfach im Winter meistens trockener, weil wir der Heizungsluft ausgesetzt sind oder auch diese Kälte, die zieht dann natürlich auch in die Haut ein, wie man so schön sagt. Und dann braucht man meistens im Winter eine fettreichere und auch eine feuchtigkeitsreichere Creme, also Creme. Und man darf natürlich auch zwischendurch nachcremen. Also wenn man merkt, oh, man cremt sich morgens ein, bevor man aus dem Haus geht und merkt, oh, mittags ist es irgendwie schon wieder juckt es und spannend und so, dann sollte man sich durchaus nochmal auch nachcremen. Oder man findet eine Creme, die dann den ganzen Tag hält. Und abends zur Nacht empfehle ich dann auch nochmal, sich einzucremen. Aber das ist auch von Hauttyp zu Hauttyp abhängig. Es gibt eben die fettigere Haut, die dann häufig auch zu Akne neigt. Und es gibt eben die sehr trockene Haut, die dann ja schnell juckt, Ekzeme bilden kann und so weiter. Also das ist je nach Hauttyp, aber insgesamt, und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ist im Winter die Haut eher trockener als in den Sommermonaten.
Das ist auch irgendwie immer das Erste, an was man denkt, wenn man an Haut denkt, mit einer Creme oder mit einer äußeren Anwendung dieses Thema rangehen. Bist du denn ein Freund davon, Oder bist du denn jemand, der sagt, ich bin Freund davon, dass man relativ viel, also per se mit Cremes arbeitet, auch wenn man eine gesunde Haut hat? Oder hast du da eher einen minimalistischen Ansatz, dass du sagst, eigentlich nur, wenn alles andere jetzt versagt?
Also das muss man jetzt natürlich so ein bisschen differenzierter sehen. Klar, ich arbeite natürlich tagtäglich mit Hauterkrankten. Da müssen wir das sehr, sehr genau und sehr für jede Stelle eine neue Creme, eine für die Augen, eine für die Stirn und eine für die Hände und so. Also da müssen wir das natürlich ganz genau betrachten. Wenn einer irgendwie nie Hautprobleme hat, dann kommt er da mit einer, ich darf hier keine Produkte nennen, aber mit der blauen Tube durch sein ganzes Leben und wundert sich, was die anderen da für Cremes immer rumschmieren. Das erzählen mir natürlich auch manchmal Patienten, mein Mann oder meine Frau, die sagt immer, warum hast du so viele Cremes, probier doch mal die aus, das klappt bei mir, ja, aber dann sind es eben die Glücklichen, die da irgendwie wenig Probleme mit haben. Und dann müssen wir natürlich genau gucken, was für welche Creme. Und eine Sache, und die darf man auch nicht unterschätzen, wir reinigen uns natürlich eigentlich für Hautärzte viel zu häufig. Ja, fast alle duschen irgendwie täglich, manche duschen sogar zweimal täglich, morgens um wach zu werden, abends nochmal ja, nach dem Sport oder nach der Arbeit oder weil man sich irgendwie schwitzig fühlt und manche sogar dreimal täglich. Also, und das ist eigentlich viel zu viel für unsere Haut. Ja, jetzt gibt es ja so Bewegungen, die sagen, man duscht nur noch irgendwie zweimal die Woche. Früher wurde einmal die Woche gebadet, da war Sonntag der Badetag und die ganze Familie ist da in das gleiche Badebecken gestiegen. Die Zeiten haben sich geändert und deswegen, man kann häufiger duschen, aber dann muss man der Haut auch wieder die entzogene Feuchtigkeit zurückgeben. Und das ist mir eben wichtig, dass man da dieses Bewusstsein für hat und nicht irgendwie zweimal am Tag duscht und sich wundert, warum die Haut immer trockener wird.
Das finde ich einen sehr guten Punkt, weil das auch meine nächste Frage gewesen wäre. Du hast mir entnommen. Genau diesen Mythos, den kenne ich auch immer nur sehr, sehr wenig duschen und wenn dann auf jeden Fall auch ohne Duschshampoo beispielsweise, um diesen Hautfilm dann tatsächlich nicht zu zerstören. Die Frage hast du aber letzten Endes ja eigentlich schon beantwortet. Hat denn deiner Meinung nach auch haben diese Pflegeprodukte dann auch guten Schutz gegen vorzeitige Hautalterung oder würdest du sagen, das ist eher was Sekundäres?
Also der beste Schutz gegen Hautalterung ist Sonnenschutz. Das muss man ganz klar sagen. Lichtschutzfaktor, weil durch die Sonne eben unsere Haut am meisten altert. Und da empfehle ich dann schon auch immer, gerade wenn man in die Sonne geht, einen Lichtschutzfaktor zu verwenden oder natürlich einen textilen Lichtschutz mit einer Cappy, mit einem Hut. Aber ja, man kann und will jetzt auch nicht sein Gesicht komplett verhüllen. Und deswegen ist da ein Lichtschutzfaktor schon sehr sinnvoll. Ich meine, jetzt in den Wintermonaten, wenn die Sonne irgendwie überhaupt nicht rauskommt und es den ganzen Tag regnet, dann kann man meiner Meinung nach auch Lichtschutzfaktor vernachlässigen. Dann braucht man das nicht. Da gibt es ja auch so Bewegungen, die immer ohne Lichtschutzfaktor nicht aus dem Haus gehen. Aber ich denke, den kann man sich einsparen, wenn es den ganzen Tag nur regnet. Aber so im Sommer, dann läuft man vielleicht oder radelt mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann abends nochmal nach Hause und sitzt dann nochmal in der Sonne und so. Und da macht es schon Sinn, dass man dann auch einen Lichtschutzfaktor verwendet, beziehungsweise sich anderweitig schützt. Und das, muss man sagen, ist so der beste Faktor gegen die Hautalterung.
Oh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir reingehen. Das finde ich interessant, denn das ist ein aus meiner Sicht immer sehr heiß diskutiertes Thema, was ja eigentlich aus dermatologischer Sicht nicht immer sehr, sehr klar ist. Vielleicht können wir ja mal im Vorfeld anfangen. Worauf sollte man im Vorfeld achten, wenn man auf Sonnencreme achtet? Also es gibt ja verschiedene Hauttypen meines Wissens. Vielleicht kannst du da mal kurz ansetzen, wo sollte man darauf achten, wenn man ein heller Hauttyp ist oder ein dunkler Hauttyp? Vielleicht auch mal so einen Indikator geben, wie lange oder kann ich denn überhaupt im Sommer gefahrenlos bei einer wirklich direkten Sonneneinstrahlung dann auch in die Sonne gehen, ohne dass es gefährlich wird? Wir können gerne auch nochmal im Nachgang auf Sonnenbrand an sich eingehen, aber vielleicht fangen wir erstmal mit den beiden Faktoren an.
Ja, also man unterscheidet verschiedene Hauttypen. Insgesamt gibt es 6 Hauttypen nach Fitzpatrick und gerade die Hauttyp 1 bis 3, die müssen sich schon sehr gut vor der Sonne schützen. Wir haben jetzt ungefähr Hauttyp zwei bis drei eher, also es sind eher ein hellerer Hauttyp, würde ich, wenn ich das jetzt so gut durch die Kamera sehen kann. Und da würde ich nicht empfehlen, ungeschützt in die Sonne zu gehen. Klar, wenn man jetzt nochmal irgendwie aus dem Auto steigt oder so, dann kriegt man natürlich nicht gleich einen Sonnenbrand. Aber dieses Sonnenbaden, vor allem um die Mittagszeit, das ist dann nicht durchzuführen. Ja, zwischen 11 und 3 sonnenfrei gibt es auch so einen Spruch, der insbesondere für die Kinder gilt. Also da sollten gerade Kinderhaut nicht der Sonne ausgesetzt werden, also die Mittagsstunden zwischen 11 und 3. Und ansonsten heißt der Lichtschutzfaktor, der auf der Sonnencreme steht, nehmen wir jetzt mal 50, würde die Sonnenschutzzeit um das 50-fache verlängern. Das sind aber Laborbedingungen. Also wenn man sagt, okay, man hat vielleicht eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten, dann mal 50, kannst du hochrechnen, sind 500 Minuten. Das ist irre lang, ja. Aber da kannst du dich jetzt nicht 500 Minuten an den Strand in die Sonne legen. Da würdest du bestimmt einen und ich genauso einen Sonnenbrand bekommen, ja. Das ist alles unter Laborbedingungen. Aber unser Körper, der schwitzt ja. Und vielleicht geht man doch mal ins Wasser oder es gibt einen bestimmten Abrieb durch den Sand oder auch durch Textilien, die man dann irgendwie hat. Oder man reibt sich oder man juckt sich und so weiter. Also das sind so die Werte und deswegen ist es wichtig, dass man erstens genügend Sonnenschutz verwendet und nicht so, oh, jetzt ist da nicht mehr viel drin in der Tube oder oh, die war so teuer und die muss jetzt hier die 200 Milliliter muss jetzt für die sechsköpfige Familie reichen. Ja, das funktioniert natürlich nicht für 2 Wochen Urlaub, sondern ausreichend dafür nehmen. Und dann je nach Hauttyp. Also was mir wichtig ist, gerade wenn es vielleicht ein Kostenfaktor ist mit der Sonnencreme, dass man im Gesicht, wo die Haut meistens noch empfindlicher ist oder auch empfindlicher reagiert, dass man da sagt, okay, da investiere ich eine, die mir wirklich richtig gut liegt. Und am Körper kann man dann auch irgendwie ein anderes Produkt nehmen, was vielleicht nicht so schnell einzieht oder jetzt nicht so angenehm riecht oder vielleicht irgendwelche anderen Nachteile hat. Also da soll man individuell schauen und wichtig ist aber, dass man es ausreichend aufträgt und dass man auch ausreichend danach cremt.
Thema Vitamin D bei Sonnencreme. Meines Wissens ist es so, dass wir, wenn wir uns eincremen, noch weniger Vitamin D aufnehmen im Körper, als das ohnehin an manchen Jahreszeiten, ja, wie der jetzigen Jahreszeit schon der Fall ist. Bist du dann ein Freund davon zu sagen, okay, dann supplementiere ich halt über Nahrungsergänzungsmittel und nehme dann aber zumindest nicht in Kauf, dass ich über die Sonneneinstrahlung dann Hauterkrankungen provoziere?
Ja, also tatsächlich mache ich das so. Ich habe das früher mal so ein bisschen belächelt, das Vitamin D. Dachte ich, ja, also ob das so wichtig ist, man kriegt doch irgendwie genug Sonnenlicht ab. Aber nee, es ist tatsächlich nicht so, insbesondere nicht in den Wintermonaten. Da haben wir in unseren Breitengraden, kommt da einfach viel zu wenig Sonnenstrahlung an, als dass wir genügend Vitamin D aufnehmen können. Und deswegen empfehle ich auch immer, also dass man vielleicht einmal so einen Kontrollwert macht von dem Vitamin D-Spiegel. Wir nehmen den auch bei unseren Akutpatienten übrigens ab mit dem Rahmen des Naturheilverfahrens. Da sind die auch immer sehr dankbar und dann gucken wir, wie die Werte sind. Und die meisten, muss man ehrlicherweise sagen, wenn nicht substituiert wird, also wenn nichts eingenommen wird, müssen oder haben zu niedrige Werte. Mhm. Und ich empfehle so als ganz grobe Faustregel von O bis O, das heißt von Oktober bis Ostern, dass man da Vitamin D einnimmt. Mhm. Und dann je nachdem, wie niedrig der Wert ist, ja, sollte man das einnehmen, 1000 oder 2000 Einheiten am Tag. Und ganz wichtig, immer mit einer fettreichen Mahlzeit, weil es ein fettlösliches Vitamin. Und wenn man das jetzt immer, weiß ich nicht, frühs nüchtern nimmt und 3 Stunden später erst was isst, dann wird es vom Körper nicht aufgenommen. Und da gibt's auch immer wieder die Fälle, wo sagen, nee, ich nehme das aber täglich ein und es kommt kein Spiegel zustande. Und wenn man da nachfragt, nee, wurde nicht mit einer fettreichen Mahlzeit, dann ist es relativ einfach zu lösen, weil wir natürlich im Laufe des Tages meistens doch eine fettreiche Mahlzeit zu uns nehmen und damit dann das Vitamin D kombinieren sollten.
Ist es aus deiner Perspektive egal, ob man jetzt täglich, sag ich mal, in Tropfenform 1000, 2000, 3000 internationale Einheiten nimmt oder einmal in der Woche die 20.000er Kapseln, vielleicht dann in Verbindung mit einer fettreichen Mahlzeit?
Ja, also da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Ich bin mehr der Fan von, das täglich einzunehmen.
Ich auch. Okay. Gut. Ich kann es mir nicht begründen.
Sind wir uns ja einig.
Wir arbeiten ja auch wissenschaftlich. Ich kenne jetzt auch nichts, was dagegen spreche. Also ich würde jetzt niemandem sagen, hey, wenn du die 20.000er Kapseln irgendwo liegen hast, weil ich weiß, dass das viele machen, und jetzt sagen, hey, jeden Sonntag, da denke ich dran, dann nehme ich das zur Mahlzeit. Ich denke mal, das spricht jetzt aus meiner Perspektive, korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, nichts dagegen. Aber ich bin dann auch eher davon, ein Freund davon, das portioniert einzunehmen. Und die meisten Vitamin D-Tropfen, die kommen ja schon mit ein ganz bisschen Fett, meistens ja so ein MCT-Öl gelöst. Aber de facto ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, das auch mit einer fettreichen Mahlzeit zu kombinieren. Jetzt ist es in Social-Media-Blasen ja häufig so, du hast das ja selber gesagt, du bist glücklicherweise nicht so viel im Social-Media, also glücklicherweise für dich, nicht für uns, nicht so viel im Social-Media unterwegs. Aber bei Social-Media wird ja häufig dann so ein Thema wie Duftstoffe in verschiedenen Sonnencremen, in verschiedenen Hautcremetypen dann total verteufelt und sagt, Mensch, wer weiß, was da alles drinsteckt, Thema Mikroplastik und hast du nicht gesehen. Die haben dann recht häufig aber auch komischerweise noch ihre günstige oder nicht ganz so günstige Creme mit dabei, die dann total mit beworben wird. Also ich sag mal, da ist häufig auch Influencer-Marketing mit dabei. Hast du denn etwas, wo du sagen würdest, hey, wenn man ein bisschen empfindlichere Haut hat, dass man da auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man diese Stoffe vermeidet?
Ja, also wie du sagst, da wird sehr viel Marketing natürlich auch gemacht und wenn man natürlich eine Allergie gegen ein bestimmtes Produkt hat, dann muss man sich eben die Inhaltsstoffe genau angucken, ob das da drin ist. Ansonsten bin ich dann auch mal ein Freund von der Anwendung, also dass man es einfach probiert. Was ich auch gerne empfehle, ist so ein Halbseitenversuch, dass man irgendwie zum Beispiel beim Gesicht eine Hälfte des Gesichts mit der einen Sonnencreme und die andere Hälfte mit der anderen Sonnencreme oder Creme oder was auch immer eincremt und dann sieht, was ist angenehmer, was ist besser verträglich und das funktioniert dann meistens ganz gut. Und klar, also man sollte jetzt, es gibt da ja manchmal so richtig bunte Cremes und Sachen, wo Glitzer drin ist und sonst was, das ist natürlich nicht besonders für sensitive Haut geeignet. Aber wenn man da für sensitive Haut was sich was besorgt, wenn man weiß, man ist da empfindlich, dann kann man das schon ausprobieren. Aber man darf es auch nicht zu sehr verteufeln, wenn da nicht wirklich eine Allergie vorliegt.
Okay, das klingt doch erstmal beruhigend. Also erstmal Warnung zurück, nicht alles ist Gift, was man sich auf die Haut schmiert. Und wir haben ja auch gerade in der Europäischen Union und gerade auch, glaube ich, auch im deutschen Standard da relativ hohe Standards, wo man schon vertrauen kann, wenn dann so ein Produkt auf den Markt kommt, dass es auch getestet wird. Lass uns mal reingehen in das Buch, was du zusammen mit Professor Doktor, das will ich nicht untergraben, Ingo Frohböse geschrieben hast. Und zwar, ich teile es dir mal in die Kamera für diejenigen, die es auf YouTube sich angucken. Fühl dich wie neu geboren. Ein sehr interessantes Buch, wo ihr in 52 kleinen Minikuren so Tipps gibt, wie man, ich würde mal sagen, eigentlich allgemein gesundes Leben führt, oder?
Ja, genau. Das war einfach so der Anlass, dass wir so Ideen geben, Ideen liefern, wie man eben durch das Jahr, durch die 52 Wochen des Jahres gut durchkommen kann.
Fand ich eigentlich einen ganz süßen Ansatz, weil das ja so aufgezogen ist, dass das tatsächlich auch mal ein paar kleine praktische Tipps mitgibt. Also jetzt nicht so rein formell und wissenschaftlich und niemand kann was mit anfangen, sondern da habt ihr tatsächlich für Woche ein kleines To-Do, was ihr mal machen könnt. Und ihr habt das tatsächlich anhand der Jahreszeiten aufgezogen. Jetzt, weil wir gerade in den Wintermonaten sind, hatten wir uns ja auch schon mit zwei Themen befasst, beispielsweise trockene Haut oder Vitamin D. Das sind ja Sachen, die wir jetzt schon kurz besprochen haben. Ich habe aber auch noch gelesen, Kälte und Hitze. Und das ist für mich als jemand, der eine eigene Sauna im Garten hat, plus ein Eisbader, ist natürlich besonders interessant.
Super!
Vielleicht können wir uns kurz darüber unterhalten, was Kälte und Hitze mit dem allgemeinen Wohlbefinden macht, aber auch vor allen Dingen natürlich, weil wir das ja schon hier auf Haut geframed haben, mit dem Thema Hautgesundheit.
Ja, also das ist natürlich großartig, wenn du das so durchführst. Das ist super für das Immunsystem, für die Abhärtung, die Durchblutung wird angeregt, das Immunsystem wird stabilisiert und da kann ich dich nur motivieren, das weiterzumachen und unsere Leserschaft natürlich auch. Viele haben ja jetzt auch schon geschrieben, ja, sie waren da immer ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt duschen sie jedes Mal noch kalt. Und das ist so ein erster Schritt, mit dem man eben startet. Man muss sich ja nicht gleich einen Eistank für den Garten kaufen. Und das ist natürlich toll, wenn man das macht. Für die Hautgesundheit ist es natürlich auch von Vorteil. Die Durchblutung wird angeregt. Man muss aber natürlich auch bei verschiedenen Hauterkrankungen, zum Beispiel bei einer Rosazea, da muss man ein bisschen zurückhaltend sein mit der starken Hitzeeinwirkung in der Sauna zum Beispiel und der starken Kälteeinwirkung, weil es dann hier diese roten Äderchen im Bereich des Gesichtes eben verstärken kann. Aber ansonsten ist natürlich immer, wenn das Immunsystem angeregt wird, ist es natürlich eine tolle und vor allem auch sehr einfach und sehr kostengünstige Sache im Sinne von kalt duschen umzusetzen.
Ja, gerade diese Immunsystemaktivierung, die ist ja dann auch aufgrund der entsprechenden Stresshormone, die da ausgeschüttet werden, der vermeintlichen Gefahr, die da suggeriert wird, dann immer wieder aktiv. Fand ich ganz interessant. Wir haben auch mal mit Experten gesprochen, die sich sehr, sehr explizit auf das Thema Immunsystem konzentriert haben. Und die haben das aus dem vegetativen Nervensystem immer so begründet, dass man gesagt hat, wenn wir uns diese Aktivierung von Stress vorstellen, dann ist das ja letztlich eine Suggestion dieses Kampf oder Flucht, also Fight, Flight or Freeze Modus. Und in diesem Modus denkt der Körper, es könnte ja durchaus eine Verletzung kommen. Und in so einer Verletzungssituation, also wo ich durchaus in Gefahr gerate, dass meine Haut verletzt wird, dass da eine Wunde entsteht, dass da Fremdkeime, Bakterien, Viren etc. eindringen, da wird das Immunsystem einfach relativ hoch gepusht. Und das fand ich eine ganz interessante Erklärung, warum wir tatsächlich durch diese Stressoren, also in der Form Kälte oder Hitze, dann tatsächlich auch ein deutlich gepushteres Immunsystem bekommen können. Zumindest war das für mich logisch, diese Erklärung. Ist es auch interessant, wenn wir in die Kälte gehen, ich glaube, das spürt man ja auch, wie die Haut sich zusammenzieht, wie man aktiviert ist, wie man rote Bäckchen kriegt, dass das auf jeden Fall was mit der Haut macht, auch mit der Durchblutung. Wenn wir in die Sauna gehen, dann schwitzen wir ja viel. Hat das Vorteile für die Haut oder ist das Schwitzen jetzt eher kontraproduktiv für das Hautbild?
Ja, das ist gar nicht so eine leicht zu beantwortende Frage, weil das eben auch unterschiedlich ist bei verschiedenen Hauterkrankungen. Also zum Beispiel jetzt auch bei der Neurodermitis, wenn die Haut sowieso schon so trocken ist und dann immer dieses viele Wasser durch das Schwitzen, durch das kalte Abduschen und so, da ist es eher nicht unbedingt förderlich. Manche Patienten sind dann ganz traurig und ich sage dann auch mal, probieren Sie es doch mal aus. Ja, also jetzt im starken Schub, wenn die Haut stark entzündet ist, dann würde ich es nicht empfehlen. Aber das heißt ja nicht, dass es die Haut immer so entzündet ist. Es gibt dann ja auch meistens wieder bessere Phasen. Zumindest sorgen wir dafür, dass es bessere Phasen wieder gibt. Und dann ist es durchaus auch, dann kann es durchaus auch ausprobiert werden. Und dann ist mir auch wichtig, die individuelle Lebensqualität, die Patienten sollen Gespür dafür entwickeln, ob es ihnen gut tut oder eben auch nicht. Und dann weiß jeder. Es gibt ja auch Leute, die mögen keine Sauna, weil denen tut es nicht gut, auch wenn die jetzt nichts an der Haut haben, aber manche haben irgendwelche anderen Erkrankungen oder mit dem Kreislauf und so. Und die sollen sich dann auch nicht quälen. Für die ist dann Sauna einfach auch nicht gut geeignet. Dann muss man sagen, ja, nee, dann mach irgendwie was anderes, um den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Und es gibt ja auch noch gute Alternativen.
Da hätten wir noch 51 andere Alternativen bei euch im Buch. Und auf der Basis möchte ich gerne weitermachen und schon mal gedanklich in den Frühling huschen. Und zwar habe ich mir da zwei Sachen rausgepickt, die ich ganz gut fand. Die eine Sache fand ich toll, eine Detox-Woche. Was verstehst du unter Detox?
Ja, Detox ist natürlich, dass man, also man kann das ganz einfach sehen, man kann zum Beispiel die Fastenzeit nehmen und dann sagen, okay, jetzt verzichte ich auf Alkohol oder ich verzichte auf Süßigkeiten oder auf Zucker oder auf was auch immer, wo man sagt, ich esse immer so gerne, keine Ahnung, Salami oder so, jetzt mache ich das mal ohne. Und dass man sich eben das raussucht, was einem schwerfällt. Ja, wenn man Vegetarier ist, dann bringt es jetzt wenig, dass man sagt, man verzichtet auf die Wurst, weil die isst man ja sowieso nicht. Das wäre jetzt nicht das große Fastenmodus. Aber dass man sich da eben detoxmäßig eben eine Sache raussucht, wo man sagt, boah, das ist schon eine Herausforderung, aber das versuche ich jetzt umzusetzen. Und dann kann man das natürlich auch noch intensivieren, dass man dann nochmal guckt, möglichst viel Wasser zu trinken oder eben so Säfte etc. wegzulassen. Und dann eben auch Detox, guckt, dass man sich so ein bisschen runterfährt, dass man nicht mehr so viel Fernsehen guckt, im Internet ist, Social Media bedient etc., sondern einfach auch sagt, okay, dann mache ich lieber abends noch mal eine Sporteinheit oder eine Meditation, Yoga und sich dann eben so ein bisschen Detox von dem auch immer, was man sich eben rausgesucht hat.
Finde ich sehr gut. Haben wir tatsächlich recht häufig beim Thema Smartphone, dass wir die Leute mal Smartphone-Zeiten definieren lassen und oder, dass wir die Leute auch mal einen ganzen Tag verrückterweise ohne Handy auskommen lassen. Da gibt es natürlich ganz viele Einwände, was nicht alles passieren könnte an diesem Tag und wenn Mama anruft und es ihr schlecht geht und ja, ich weiß, in der Regel passiert das aber nicht und meistens, wenn es Mama ganz, ganz schlecht geht, dann gibt es auch immer noch mal die Notfallnummer, da gibt es auch immer Möglichkeiten und meistens kennt Mama auch noch ein paar andere Leute als nur einen selbst. Also probiert das gerne mal aus, das ist ein toller Tipp und ich finde auch die Idee ganz gut zu sagen, hey, sich was rauszusuchen, was ist denn ein kleines Laster von mir, muss ja auch nicht gleich mit der größten Sache anfangen. Wenn es erstmal nur die Salami ist, dann ist es vielleicht die Salami. Wenn wir schon im Bereich Ernährung sind, dieser Bereich Ernährung hat ja auch Auswirkungen durchaus auf das Hautbild, dann hast du da empfohlen, Thema Brottrunk. Finde ich auch interessant, weil wir da ja wieder im fermentierten Bereich sind. Und Fermente sind ja ganz groß gerade im Kommen mit Kimchi, mit gerade asiatischen Themen, mit Kombucha. Aber wir haben ja auch neben Sauerkraut Brottrunk bei uns noch in der Schatulle. Kennen, glaube ich, die allerwenigsten. Vielleicht kannst du ein paar Worte zum Thema Brottrunk verlieren.
Ja, also wie er genau hergestellt wird, das steht in unserem Buch natürlich drin. Und ja, Brottrunk, wer es schon mal probiert hat, ich persönlich finde, es schmeckt nicht so besonders gut. Aber wenn was nicht so besonders gut schmeckt, dann wirkt es manchmal auch besonders gut. Die kalte Dusche ist jetzt auch nicht, der erste kalte Strahl ist jetzt auch nicht die große Freude, aber danach fühlt man sich eben umso besser. Und dieser Brottrunk, wie du eben schon gesagt hast, durch die Fermentation regt dann natürlich auch wieder die Verdauung an, sorgt dafür, dass es da auch zu einer Verbesserung kommt. Und ich würde jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Und wer da eben mehr wissen will, der soll da mal ins Buch gucken und da stehen noch ein paar gute Tipps dann auch drin.
Okay. Hast du denn ein, zwei, gerade wenn wir beim Bereich Ernährung sind, noch Spezialtipps zum Thema Ernährung, wo du sagst, hey, wenn man auf die Sachen nochmal achtet, dann kann man seinem Hautbild gerade was besonders Gutes tun?
Ja, also tatsächlich Zucker ist schon ein großes Thema, gerade wenn man auch Richtung Akne oder so neigt. Da sollte man schon gucken, dass man wenig Zucker zu sich nimmt. Man muss jetzt nicht bei jedem, weiß ich nicht, wenn man irgendwo bei der Arbeit oder im Restaurant oder sonst wo essen geht, jetzt nicht erfragen, ist jetzt irgendwie hier in dem Gericht irgendwie Zucker mit drin, sondern wenn man da einfach auf die Süßigkeiten, wenn man die dann reduziert. Was auch ein großer Punkt ist, sind Fruchtsäfte. Viele denken ja, wenn sie einen Fruchtsaft trinken, dass da ganz viel Vitamine drin sind und dass es super gesund ist, aber das ist meistens dann leider doch nicht der Fall, sondern die sind eher hochkalorisch und der positive Aspekt ist dann leider meistens zu vernachlässigen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen und ja, also da sollte man schon gucken, dass man sich ausgewogen, gesund ernährt, auch trinkt, also im Sinne von Wasser oder ungesüßten Tees. Und dann muss aber jeder auch für sich selber gucken, was ihm gut tut und was weniger. Und wichtig ist die Lebensqualität, aber so ein bisschen sollte man schon auch auf sich achten. Und wenn man da ein bisschen mit Disziplin vorangeht, dann kann man da schon auch seiner Haut was Gutes tun.
Okay. Wenn euch Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema Saftkur interessiert, ich habe da mal einen sehr kritischen Podcast so aufgenommen, dass man das vielleicht nicht unbedingt als Fastenkur nehmen sollte. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Da unterstützt uns übrigens auch die Evidenz, wenn ihr das Gute aus der Frucht, die Ballaststoffe rausnehmt und euch dann im Wesentlichen, ist natürlich nicht nur, aber im Wesentlichen dann auf den Makronährstoff Zucker verlasst, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der beste Ansatz, wie man mit einer gesunden Diät voranschreiten soll, abgesehen davon, dass man über Diäten sowieso kontrovers diskutieren kann. Sagen wir es mal so. Thema Sommer. Da haben wir natürlich schon viel besprochen. Ich glaube, Sommer ist immer das Thema Sonne. Ne? Das verbinden wir, glaube ich, alle damit, gerade hier in Deutschland, dass wir sagen, hey, jetzt geht's endlich los. Da haben wir aber schon breit drüber gesprochen. Ihr habt ja noch im Buch noch das Thema Naturkur gehabt und das fand ich ganz interessant. Was versteht ihr darunter?
Ja, Naturkur, die kann überall durchgeführt werden. Ob man jetzt in der Großstadt wohnt oder ob man auf dem Dorf wohnt oder ob man hier auf einer Insel wohnt, überall ist Natur. Man muss manchmal vielleicht ein bisschen weiterfahren, um was zu finden, aber auch da wird es einen Park geben, einen Fluss geben und da soll man sich wirklich die schönen Orte rauspicken, wo eben die Natur ist und mal sagen, wenn man jetzt einen Tag frei hat, oft ist es ja der Sonntag, okay, wir fahren jetzt in die Natur und wir genießen ganz bewusst diese Natur. Wir fahren jetzt nicht zum Shoppen oder ins Museum oder dies oder jenes, auch sicherlich nette Freizeitaktivitäten, sondern wir machen einen oder ich mache einen Naturtag und da sucht man sich einen schönen Ort raus, guckt, vielleicht kann man da irgendwie was wandern, am Fluss entlang oder durch den Wald und soll mal wirklich versuchen, diese Natur auch zu spüren. Und ich glaube, man wird merken, wie besonders das dann ist und vielleicht auch mal, gerade wenn man das jetzt in den Sommermonaten macht, die Vögelchen hört, wie die pfeifen und das einatmet, wenn man jetzt vielleicht im Wald ist, das nochmal spürt, wie die Bäume eigentlich riechen. Man hat sich ja das vielleicht schon länger damit gar nicht mehr so auseinandergesetzt, gerade wenn man jetzt irgendwie in der Stadt wohnt und da jetzt gar nicht so den Zugang dazu hat. Und das war uns irgendwie so wichtig, das zu beschreiben. Und ja, auf Sylt ist es natürlich relativ einfach. Man ist schnell in der Natur, schnell am Strand, aber überall woanders anders. Ich habe ja auch nicht mein ganzes Leben auf Sylt gewohnt. Gibt es eben auch Orte, wo man da dieses doch durchführen kann. Und das dazu ermuntern wir. Und es ist natürlich auch meistens günstig umzusetzen. Und ja, soll eben dazu anregen, das nochmal auszuprobieren.
Ist ein schöner Tipp, weil es so einfach ist und nichts kostet. Also ich glaube, genau das, was du beschrieben hast, das hat ja so viel Intus. Wir sind ja automatisch dann in der Bewegung. Das periphere Nervensystem wird angeregt, wenn dieser, allein wenn wir gehen, das ist ja ein beruhigender Prozess insgesamt. Terpene, Duftstoffe, die man damit aufnimmt. Und wenn man das gerade, wie du noch beschreibst, mit einer Art Achtsamkeitspraxis für alle Sinne noch kombiniert, dann hat man sich so viel Gutes getan. Und es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Es ist einfach nur rausgehen in die Natur und offen rausgehen. Passt auch ganz gut zum nächsten Thema, und zwar der Herbst. Wenn wir im Herbst sind, dann ist ein Naturschauspiel ja besonders schön, und zwar die Verfärbung der Blätter. Und damit hat es mich natürlich sofort. Ich gehe jeden Tag fast in den Wald, ich liebe das. Und aus dem Japanischen kennt man ja den Begriff Waldbaden. Das wird ja tatsächlich richtig als Therapieform angewandt. War meines Wissens seinerzeit ursprünglich für gestresste, sehr Burnout-gefährdete asiatische Männer oder Frauen angedacht und hat dann tatsächlich ja auch dazu geführt, dass sie wirklich eine Verbesserung sämtlicher ihrer Symptome hatten, und es ist inzwischen glücklicherweise auch wieder nach Europa rübergeschwappt. Was fasziniert dich so an diesem Thema Waldbaden?
Ja, also ich habe das früher auch so ein bisschen belächelt und als Kind oder so, man muss schon wieder in den Wald gehen, irgendwie mit den Eltern, also hat man irgendwie 1000 andere Ideen gehabt. Aber dann kam das immer mehr nach Deutschland. Ich war tatsächlich auch mal in Japan mit 18 und da sind wir dann auch in den Wald gegangen. Das war aber eine riesen Völkerwanderung. Also das war irgendwie nicht so spektakulär, wie ich mir das vorgestellt habe, weil da einfach massenmäßig die ganzen Japaner und ich darunter durch den Wald gestiefelt sind. Und dann fand ich die heimischen Gefilde dann doch irgendwie wieder netter. Aber die Besonderheit eben dieses Waldbaden Shirin-Yoku, es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür, ist eben, du hast es auch schon angesprochen, die Terpene einzuatmen, also die Stoffe, die von den Bäumen eben ausgesondert werden. Und dieses Rascheln, gerade in den Herbstmonaten, ne, wenn man dann durch das Laub tritt, das knistert auch so schön, dass man das mit allen Sinnen eben wahrnimmt. Und dieses tiefe Ein- und Ausatmen, und da ist zum Beispiel ein Baumwald, also so ein Blätterwald, auch nochmal besser geeignet als jetzt so ein Nadelwald. Also das ist auch nochmal wichtig. Und je mehr Baumkronen da noch vorhanden sind, desto besser ist es auch. Und man hat dann auch so ein eigenes Mikroklima in dem Wald. Also selbst wenn es jetzt draußen viel kälter ist, ist es durch diese Baumdecke, je nachdem wie viele Blätter eben noch drauf sind, dann eben wärmer in dem Wald. Ja, und dann friert man nicht so schnell, als wenn man jetzt irgendwie auf der zugigen Wiese davor zum Wald läuft oder irgendwo anders dann entlang läuft. Und das ist auch nochmal ein ganz besonderes Mikroklima dann in dem Wald, und man ist auch so ein bisschen geschützt durch dieses Blätterdach und dieses Licht, das dann einstrahlt. Also es sind ganz, ganz viele positive Elemente, wenn man dieses Waldbaden durchführt.
Kann ich jedem wirklich nur empfehlen, und ich war übrigens auch mit, ich glaube, ich war 19. Wir sind ja auch ungefähr gleich alt. Vielleicht haben wir uns ja sogar gesehen, zufällig. war ich auch in Japan, aber auch nur 3 Tage. Und ja, die Massen, die da in Tokio zumindest abgefrühstückt werden, auch wenn man so zusammen in so eine U-Bahn gedrückt wird beispielsweise, das kann ich schon verstehen. Da gibt es, glaube ich, ein anderes Empfinden von, mit wie vielen Leuten kann man zusammen sein, ohne dass man sich gestresst fühlt, als das vielleicht in doch einem bisschen weitläufigeren System ist, wie wir es hier in Europa haben. Ja. Vom Waldbaden kommen wir zu was ganz anderem, was ich aber auch sehr interessant fand, was ihr zumindest im Herbst mit verankert habt, das Thema Affirmationen. Ist ja vielleicht keine schlechte Idee, um danach wieder in diese triste, doch dunkle Phase in den Winter zu gehen. Was hast du mit Affirmationen am Hut? Gibt es da vielleicht ein paar Affirmationen, die du besonders interessant findest? Und vielleicht kannst du denjenigen, die hier zuhören und diesen Begriff gar nicht kennen, kurz erklären, was das überhaupt sein mag.
Ja, also dass man sich positive Wörter, positive Sätze eben vorlegt und vorsagt, vielleicht auch aufschreibt und die auch immer wieder wiederholt. Gerade wenn es jetzt so in die Herbstzeit geht, man ist vielleicht traurig, ach, das schöne Wetter ist vorbei, die langen Tage, wo es länger hell ist, wo man mehr draußen sein kann, wo man vielleicht mehr Freunde trifft, wo man vielleicht ein aktiveres Sozialleben hat, mehr Sport macht, mehr so diese ganzen Dinge macht, und plötzlich ist es Herbst, es wird dunkel, es wird regnerisch, man ist irgendwie mehr zu Hause. Hause. Und da ist es ganz besonders wichtig. Dann hat man vielleicht aber auch mehr Zeit und Muße, sich dann diese positiven Wörter, Sätze etc. vorzusagen. Und dass man, das kann auch eben eine gute Motivation sein und dass man, ja, dass man da vielleicht für sich selber, auch wenn man irgendwelche Ziele erreichen möchte, dass man dann sagt, nee, und ich schaffe das und ich mache das und ich fühle mich stark und dass man das einfach regelmäßig wiederholt, dass sich das auch so bahnt, dass sich das auch so ins Gehirn, in den ganzen Organismus einprägt und dass man sagt, ja, das klappt jetzt und das ist jetzt mein Ziel und das ist auch ein realistisches Ziel. Es muss immer realistisch sein, sonst kann es auch nicht funktionieren. Aber dann wird es auch mit diesen positiven Sätzen, wird es auch deutlich besser möglich sein. Also davon bin ich überzeugt.
Ich auch. Ich mache das seit knapp 10 Jahren und gar nicht so was Hochtragendes, sondern wirklich relativ einfache Sachen, was ich nicht will. Ich weiß, das sollte man eigentlich angeblich nicht sagen, aber es funktioniert bei mir auch. Und auch was ich mir vorgenommen habe, was ich gut finde. Und das klappt bei mir erstaunlich gut. Ob es jetzt nur daran liegt oder an der Umsetzungsfähigkeit, das mag ich nicht zu beurteilen. Zumindest hat es mir nicht geschadet. Was euch auch nicht schaden würde, wäre, wenn ihr euch dieses Buch einverleibt. Gibt es inzwischen ja überall, wo es Bücher gibt. Fühl dich wie neugeboren. Und dann habt ihr neben diesen Tipps, die ihr jetzt schon bekommen habt, viele kleine Quick-Tipps, die ihr dann tatsächlich einfach nachlesen könnt und dann von Hanka lernen dürft und natürlich auch von Professor Dr. Ingo Frohböse. Hat mir total Spaß gemacht, Hanka. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut und danke.
Danke, es war schön. Vielen Dank.
Wenn ihr euch ein bisschen mehr mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit in Bezug auf Haut auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr euch gerne das Buch Fühl dich wie neu geboren von Hanka bestellen. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Wir werden euch das Buch gerne auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Und ich habe nochmal im Nachgang mit Hanka gesprochen. Die Klinik, die Nordseeklinik auf Sylt kann tatsächlich als Kassenleistung auch angewählt werden. Also wenn ihr dann eine Klinik verschrieben bekommt, dann ist es durchaus möglich, auch die in Sylt zu wählen. Natürlich explizit, wenn ihr Probleme mit Allergien oder Hautbilder oder mit dem Hautbild Probleme habt. Wenn ihr ansonsten Interesse an ganzheitlicher Gesundheit habt, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr körperliche Probleme habt, wenn ihr Stresssymptome habt und das Ganze von zu Hause aus mit uns, mit unserem Expertenteam machen wollt, dann meldet uns euch natürlich gerne auch bei uns. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung oder bewerbt euch einfach kostenfrei unter podcast.mybodymind.de. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.